Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Das dürfen wir bei all den starken Müttern heute hautnah erleben. Aber auch ganz viele Menschen, nicht alle haben das so gesehen, aber vor 80 Jahren ist ein Wunder passiert. Die Befreiung von Nationalismus. Das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dafür können wir heute unglaublich dankbar sein. Ich glaube, keiner heute war so live mit dabei. Manche kennen es noch von ihren Eltern, von Hören. Gott hat Großes gewirkt. Und wir können unglaublich dankbar dafür sein. Und wenn wir jetzt so auf unsere aktuelle Lage schauen, vielleicht macht sie dich unsicher. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir wissen, dass wir einen mächtigen Gott haben. Und ihr Lieben, wir haben eine neue Regierung. Und ich könnte hier vielleicht so einen Strich in die Mitte machen. Die einen finden es toll, die anderen finden es nicht so toll. Aber was wir wissen, dass wir einen mächtigen Gott haben. Und diese Regierung braucht unser Gebet. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns eine Gemeinde sein, die ihre Regierung segnet, für sie betet, im Gebet hinter ihr steht. Nicht alles immer toll heißen, wir müssen nicht alles toll heißen, aber die mit Gebet in ihrem Rücken steht. Das brauchen die in dieser Zeit und die werden erfahren, was wir für einen mächtigen Gott haben, oder? Deswegen, lasst uns noch mal beten und dann starten wir in die Predigt. Gott, danke, dass du in der Bibel, in der ganzen Geschichte immer wieder zeigst, dass du der Herr der Herren bist, Herr. Dass auch wenn Menschen sich abwenden, Chaos entsteht, Krieg entsteht, Herr, deine Liebe diese Welt niemals loslässt, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir heute 80-jähriges Jubiläum haben. Dass so ein schrecklicher Krieg, Herr, dass du ihn beendet hast, durch ganz viele Menschen und auch geprägt durch ganz viel Gebet, Herr. Und wenn wir so auf diese jetzige Zeit schauen, dann wollen wir auf dich schauen, Herr, dass du ein mächtiger Gott bist. Und wir wollen unsere neue Regierung segnen, Herr, mit deiner Vollmacht, mit Weisheit, mit Liebe und ganz besonders auch mit Demut, Herr. Wir beten, dass du ihnen hilfst, dieses Land zu regieren, auch außerhalb des Landes in dieser Welt, Herr. Und dass gute Dinge entstehen, Herr, weil du ein guter Gott bist, Herr. Und so wollen wir sie segnen, Herr, in deinem wunderbaren Namen, Jesu Christi. Und wir beten auch für diesen Gottesdienst, Herr. Danke für dein Wort. Danke, dass du sprichst, dass du an uns interessiert bist, an uns dran bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Amen. Ja, beten ist eine sehr gute Sache. Und deswegen geht es um Gebet in unserer neuen Reihe. Ich habe mir die Wochen Gedanken gemacht, habe gebetet und immer wieder ist mir Gebet begegnet. Und besonders als mir die Stelle begegnete, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, da war mir klar, ja, die FCG soll eine Gemeinde des Gebetes sein. Und deswegen wollen wir uns in der kommenden Zeit mit Gebet beschäftigen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, beten ist eine der zentralsten Kommunikationsformen, die uns mit Gott in Verbindung bringen. Aber wir merken auch, Kommunikation, das ist schon so eine Wissenschaft, so ein Geheimnis. Wenn wir miteinander kommunizieren, wenn ich jetzt hier 30 Minuten zu euch spreche, der eine wird sagen, was hat der denn da vorne für ein Zeug erzählt? Und der andere wird sagen, wow, das hat mich total angesprochen. Wir merken, Kommunikation ist bei uns sehr vielseitig und ganz unterschiedlich. Wir kommunizieren nicht nur, ist das mein Mikrofon, Handmikrofon nehmen? Kommunikation, das ist sehr unterschiedlich bei uns. Und meistens tun wir das halt so irgendwie. Nach bestem Gewissen. Und weil wir das so tun, werden wir an vielen Stellen miteinander feststellen, dass ja, deine und meine Kommunikation nicht immer so übereinstimmt, nicht so zusammenpasst und es dadurch auch zu unterschiedlichen Störungen kommt. Ich meine, wir beschränken uns nicht auf eine Kommunikationsform. Das merken wir besonders in der Ehe, oder? Alle Männer sind ganz ruhig. Schweigen ist Gold, haben wir in der Bibel gelernt. Wir reden, wir schreiben, Wir singen, haben wir gerade eben getan. Wir lachen, wir schimpfen. Wir haben so viele Kommunikationsformen. Und je breiter wir diese Kommunikationsformen in Beziehungen wählen, desto besser lernen wir den anderen auch kennen. Und so lebendiger werden auch unsere Gespräche. Und umgekehrt ist es auch so. Je weniger Kommunikationsformen wir wählen, desto einseitiger und langweiliger werden Gespräche. Aber das Schöne ist, Kommunikation kann man lernen. Und wenn wir lernen, gut miteinander zu kommunizieren, dann kann unser Verhältnis miteinander wachsen. Und so ist das auch in Bezug auf Gebet. Wusstest du, dass Gebet eine Menge über dich selbst und über deinen Glauben preisgibt? Es ist wie bei Gesprächen mit anderen. In Gesprächen kommt zum Ausdruck, was uns beschäftigt und was uns wichtig ist. Wenn jemand ständig mit dir über seine Arbeit spricht, dann wirst du feststellen, wow, ja, den beschäftigt seine Arbeit, die ist ihm wichtig. Oder über Familie, über Hobbys, darin kommt zum Ausdruck, was uns wichtig ist. Und bei Gott ist es aber so, dass dort vor allen Dingen zum Ausdruck kommt, wie es in unserem Herzen ausschaut. Also ob, für wen und was wir beten, gibt Preis, wie es in unserem Herzen eigentlich ausschaut. Und es zeigt uns, ob unsere christliche Theorie, die bei uns manchmal ganz fromm und toll sein kann, auch wirklich mit unserem Leben übereinstimmt. Also wie schaut es aus in deinem Gebetsleben? Vielleicht guckst du jetzt ganz demütig auf den Boden, fragst dich, welches Gebetsleben? Ihr Lieben, ist kein Geheimnis. Beten fällt vielen Christen schwer. Entweder wir finden keine Zeit dafür, oder wenn wir beten, ja, dann beten wir irgendwie. Und wir müssen feststellen, ob ich bete oder nicht, wir merken nicht so wirklich eine Veränderung in unserem Leben. Aber das Schöne an Gottes Wort ist immer, hey, egal wie gut dein Gebetsleben gerade ausschaut oder wie schlecht, Gebet können wir lernen. Wir können darin wachsen, wie in allem anderen auch. Und ihr Lieben, ich liebe es immer, mich intensiver mit bestimmten Themen in der Bibel zu beschäftigen. Und wenn du in die Bibel schaust und siehst, was Gebet bewirkt, was Gebet ausmacht, hey, dann möchte es für dich eine Lebensquelle sein, auf die du nicht verzichten solltest, sondern dass du lernst und schaust, was sinnvoll und hilfreich für dich ist. Und das wollen wir in dieser Reihe tun. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich daraus mache, aber ich dachte, bis zu den Sommerferien wollen wir uns damit ein bisschen intensiver beschäftigen. Und heute wollen wir uns ein Gebet anschauen, und zwar von unserem guten Paulus. Paulus ist jemand, von dessen Gebeten wir eine Menge lernen können. Und eins wollen wir uns heute anschauen. Und wenn wir uns das anschauen, werden wir entdecken, dass Gebet nicht einfach etwas ist, was wir tun, sondern vor allen Dingen Gebet ein Ziel hat. Wie alle wichtigen Dinge in unserem Leben. Also warum beten wir eigentlich? Und was ist unser Ziel mit Gebet? Ganz wichtige Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Und wir wollen mal in den Text reinstarten. Und wir finden ihn in Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Ich lese euch mal vor. Da sagt Paulus oder betet Paulus: Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Wow. Wenn euer Pastor mal so für euch beten würde, oder? Das wäre doch mal was richtig Schönes. Ich möchte heute mit dem ersten Punkt starten. Also dieses Gebet gibt uns Ziele, die lohnenswert sind, die wir mit Gebet ansteuern sollten. Und die erste Frage, die ich mir mit euch heute beschäftigen möchte, ist: Wer ist unser Gegenüber? Zu wem beten wir eigentlich? Ist ja klar, ist ja Gott. Aber wenn wir uns das Gebet von Paulus anschauen, Paulus wusste, zu wem er betete. Und das kommt vor allen Dingen durch diese Vertrautheit, in der er betet, zum Ausdruck. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, oder es gibt Menschen, besser herum so gesagt, es gibt Menschen, die viel beten, kraftvoll beten, gute Worte wählen, aber die rein intellektuell, distanziert und in einem geschäftlichen Verhältnis zu Gott beten. Und eins kann ich dir sagen, solch ein Gebet bewirkt wenig. Wisst ihr, worauf uns Paulus im ersten Vers bereits aufmerksam macht, ist, dass Christen von Gott als Vater sprechen und ihn auch so anreden. Christen wissen, dass Gott nicht ein Vater ist. Gott ist ihr Vater. Gott ist dein Vater. Das wissen Christen. Das ist keine Metapher, sondern geistliche Realität. Und ich finde es so schön, wie Paulus es in Galater 4 auf den Punkt bringt. Dort sagt er: Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns: Abba, Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Durch das, was wir vor 2 Wochen gefeiert haben, hey, dass Jesus Christus, das haben wir auch gerade eben gesungen, am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld sie bei Gott beglichen hat und wir rein vor ihm stehen, weil Jesus auferstanden ist, er uns neues Leben geschenkt hat, wir nun Gottes Kinder sind. Er uns seinen Geist gab, damit wir in Freiheit als seine Kinder mit ihm in Kontakt treten können. Und wisst ihr, Paulus, der hatte das erkannt. Und Paulus betete auch so. Wir beten nicht einfach nur zu einem, das haben wir gerade eben gesungen, zu einem großen Gott. Das ist er. Aber in seiner majestätischen Herrlichkeit ist er doch unser liebender Vater. Und wisst ihr, das ist eine Wahrheit, die wir oft intellektuell begreifen. Gott hat uns durch Jesus Christus adoptiert, ja, alles klar. Aber es ist so schwer, diese Realität, diese Wahrheit in unserem alltäglichen Leben, ganz besonders auch in unserem Gebet, zu leben. Wisst ihr, ich bin so halbchristlich aufgewachsen. Und ich durfte ganz früh erfahren, ich bin sogar hier in dieser Gemeinde groß geworden, dass Gott ein guter, liebender Gott ist. Aber dass Gott mein Vater ist und was das bedeutet, habe ich sehr lange nicht begriffen. Wisst ihr, jeder von uns hat ja auch ein bestimmtes Vaterbild, von dem er geprägt wurde. Und mein Gottesbild war: Verärgere Gott nicht, dann ist alles gut. Mach keinen Mist, mach Gott nicht sauer, dann ist alles gut. Dann kannst du beten, dann gibt er dir auch alles. Aber wehe, wenn du mal schief liegst, dann lass ich bloß nicht bei ihm blicken. Und wisst ihr, das hat mein Gebetsleben geprägt. Wenn alles gut lief, dachte ich, cool, jetzt kann ich um alles bitten, jetzt ist er mit mir. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dachte ich, okay, mindestens 2 Wochen nicht bei ihm melden. Hoffentlich kocht dann sein Zorn ein bisschen runter. Und dann habe ich auch ganz demütig gebetet und erstmal nur so kleine Sachen gebetet. Und ich habe festgestellt, ich hatte ein geschäftliches Verhältnis zu Gott. Wenn du alles richtig machst, dann darfst du beten. Aber das ist nicht Gott. Und als ich darum gebetet habe, dass Gott mir diese Liebe des Vaters zeigt, hat es mein komplettes Gebetsleben so sehr verändert.
Weil auf einmal ich gemerkt habe, wow, dieser Gott, der liebt mich. Und vor diesem Gott darf ich ehrlich sein. Ich muss hier nichts darstellen, kein Superchrist sein, sondern er liebt mich, wie ich bin. Und er möchte mich führen, er möchte, dass ich wachse, dass ich groß werde, ihn besser kennenlerne. Das hat mich so verändert. Und die Frage ist für uns, wenn du, wenn ich, wenn wir beten, ist es unser Ziel, diese Wahrheit, dass Gott unser Vater ist, dass sie immer tiefer und größer in unserem Leben wird. Dass sich dieses Verhältnis durch das Gebet immer mehr intensiviert. Was bedeutet es für dich, wenn du im Gebet sagst, aber lieber Vater? Wisst ihr, dass das Aber der tiefste Ausdruck einer tiefen Beziehung eines Kindes zu dem Vater ist? Was bedeutet es für dich, wenn du das zum Beispiel im Vaterunser betest? Drückt es eine tiefe Verbundenheit aus, wenn du damit zu Gott kommst? Oder sind es einfach nur Worte, die du sprichst? Aber Jesus Christus und Paulus sagen, wer an Jesus Christus glaubt, für den gilt diese Wahrheit. Und Paulus zeigt uns im Gebet, dass dies eine der wichtigsten Ziele ist. Wenn wir beten, uns darauf auszurichten und zu sagen, durch mein Gebet soll meine Beziehung zum Vater immer mehr wachsen und ich darin leben. Der zweite Punkt ist, den ich mit euch bewegen möchte, wie bete ich eigentlich? Ich meine, beten ist doch eine Herzenssache, oder? Kann man richtig oder falsch beten? Paulus zeigt uns, was ein Ziel sein sollte, wie wir beten, nämlich, dass unsere Abhängigkeit zu Gott immer mehr wächst. Paulus sagt zu Beginn, deshalb knie ich vor Gott nieder. Deshalb knie ich vor Gott nieder. Wisst ihr, ein selbstgerechter Mensch, der mag vielleicht sogar viel beten, aber er wird Gott nie ehrlich um etwas bitten. Weil am Ende er immer die Dinge im Griff haben möchte und kontrollieren will. Ein Selbstgerechter wird auch niemals es für nötig halten, seine Sünden, seine Fehler, seine Beschränkungen vor Gott zu bekennen, weil er sich sicher ist, hey, ich bin so gut, hey, Gottes Segen, den habe ich verdient. Und wisst ihr, Jesus gibt uns ein Gleichnis in Lukas 18. Er zeigt uns zwei Menschen, die in den Tempel, also in die Kirche gehen. Und der eine ist ein Pharisäer und er betet, oh Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der da vorne. Danke, dass ich mich an alles halte und ein gerechter Mensch bin. Und der andere Mensch sitzt demütig, mit Kopf zu Boden geneigt und er sagt, Gott, vergib mir meine Sünden. Gott, sei mir gnädig. Und Jesus sagt, nur einer geht als Gerechter aus dem Tempel und es war nicht der Fromme. Und nun haben wir hier unseren Paulus. Und ihr müsst wissen, Paulus war ein Christenverfolger. Und Jesus hat ihn zu sich gezogen. Und er ist aufgestiegen zum größten Missionar und Evangelisten überhaupt. Er hat Gemeinden gegründet, hat so viele Menschen zu Jesus geführt. Und er wurde als einziger Apostel, der niemals zu Lebzeiten Jesu dabei war, von allen anderen Aposteln anerkannt. Aber wisst ihr, was wir in diesem Gebet sehen, ist, dass Paulus nie glaubte, dass irgendwas auf seine eigene Kraft zurückzuführen wäre. Wisst ihr, vor diesem Gebet spricht er über seinen Dienst und über seine Rolle als Evangelist. Und er sagt, hey, das alles habe ich allein aus Gnade empfangen. Und er war sich so sicher und so überzeugt davon, dass all das, was er tat, ohne Gottes Hilfe nichts geworden wäre. Also Paulus war ganz überzeugt davon, dass die Aufgabe, die er tat, das, was durch ihn bewirkt wurde, niemals ohne Gott zu bewältigen wäre. Und deshalb war Paulus' größtes Ziel, sich im Gebet mit diesem Gott zu verbinden. Wisst ihr, letztens hatte ich ein Gespräch und ich kann es jetzt nicht mehr ganz wiedergeben, aber die Person sagte zu mir, mein Dienst in der Gemeinde, also meine Arbeit als Pastor, weil sie ja geistlich ist, das ist das Wichtige. Und er macht halt nur so einen normalen Beruf. Das ist halt nicht so wichtig wie das, was ich tue. Und warum bringe ich dieses Beispiel? Wisst ihr, Daran habe ich festgestellt, wie leicht wir Menschen dazu neigen oder wie Christen dazu neigen, dass wir alltägliche Dinge und geistliche Dinge voneinander trennen. Und das ist vollkommener Unfug. Denn alles, was du und ich tun, dient zu Gottes Ehre. Alles, was du und ich tun, möchte Gott gebrauchen, um Menschen zu erreichen mit seiner Liebe. Stellt euch vor, es würde nur Pastoren geben. Wir würden alle nur noch streiten. Alle würden es besser wissen. Wisst ihr, es gibt da keinen Unterschied zwischen gewissen Diensten oder Berufen. Wisst ihr, wenn ich predige, dann kann ich eine schöne Rede halten. Aber ich kann in euch keine Veränderung bewirken. Ich kann in euch nichts freisetzen, wo nichts ist. Das kann nur Jesus Christus. Aber das Gleiche bezieht sich auf mein ganzes Leben. Ich kann meine Frau nicht so lieben und ehren, wie die Bibel es mir aufgetragen hat. Männer, da kommen wir schnell an unsere Grenzen. Ich kann nicht meine Kinder so erziehen und lieben, wie sie es brauchen. Und ihr wisst ihr, ich kann nicht Jesus Christus so nachfolgen, wie er mich berufen hat. Nur in der Verbundenheit zu ihm, indem ich mich abhängig mache von ihm, ist es mir möglich, dass das in meinem Leben Realität wird. Aber sind wir uns bewusst, wie sehr wir Jesus Christus brauchen? Sind wir uns bewusst, dass wie sehr wir Jesus in all den alltäglichen Dingen brauchen, die wir tun? Weißt du, im Gebet kannst du feststellen, wie dein Gebetsleben ausschaut. Du kannst darin sehen und mal beobachten, wie abhängig du dich in deinen Gebeten von Gott machst. Nehmen wir den Gottesdienst. Wisst ihr, wenn ich gleich mit der Predigt aufhöre, das dauert noch ein bisschen, und wir das Reaktionslied haben und die Band spielt und wir sagen, hey, das ist der Moment für dich, vor Gott zu sein. Was tust du dann? Was betest du dann? Hey Gott, war ganz okay von Daniel. Probiere ich umzusetzen. Oder betest du, hey Gott, das, was ich hier heute aus deinem Wort gehört habe, hey, das kann ich nicht alleine. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ohne dich kann das nicht Realität in meinem Leben werden. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der liebende Vater bist und dass du dir wünschst, dass das in meinem Leben Realität wird. Wisst ihr, und bei Paulus kommt es ganz besonders durch diesen Kniefall zum Ausdruck. Paulus war es wichtig, dass die Epheser verstehen oder lesen und hören von ihm, das, was er gerade für sie betet, das tut er auf Knien. Denn darin wollte er zum Ausdruck bringen, dass hier nicht der große Paulus für sie betet, sondern der Paulus, der auf Knien hilflos vor seinem Gott steht und ihn anfleht. Hey Gott, nur du kannst das in diesen Menschen bewirken. Also er brachte damit zum Ausdruck, dass wer er ist und wer Gott ist. Es ist so schön, dass wir zum Vater kommen. Und wir dürfen voller Zuversicht, mutig komme ich vor den Thron. Und doch niemals kommen wir selbstgefällig vor Gott. Wir kommen zu Gott und rufen, lieber Papa. Und trotzdem begegnen wir Gott niemals auf Augenhöhe. Und wisst ihr, es geht hierbei nicht darum, dass wir jetzt immer auf Knien beten, sondern dieses Knienbeten drückt seine Herzenshaltung aus. Dass er sich Gott hingibt, voller Staunen und Ehrfurcht und sagt, Gott, du bist der Herr, du bist der Einzige, der das bewirken kann. Und für Paulus war es deswegen klar, das Wichtigste, was wir im Gebet anstreben, anziehen sollten, ist, uns abhängig zu machen von Gott. Weil nur er in der Lage ist, die Dinge zu bewirken. Wir haben gerade eben vor dem Gottesdienst auch für den Gazastreifen und sowas gebetet. Ihr Lieben, selbst die Weltmächte können dieses Chaos nicht beheben. Aber wir können uns beugen vor Gott und sagen, Gott, du kannst und ich vertraue dir und ich will mich abhängig machen von dir, weil du zu allem imstande bist. Der letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, was suchen wir im Gebet? Jetzt kommt es zum Inhalt, den Paulus gebetet hat. Und vielleicht wirst du bei dir festgestellt haben, dass das, was Paulus gebetet hat und das, worum sich unsere Gebete so oft drehen, sich irgendwie nicht so in Paulus' Gebet wiederfand. Ihr Lieben, es ist so wichtig, und das sagt Jesus auch, kommt zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Und Paulus sagt auch, in allem sollen wir zu Gott kommen, was uns bewegt. Aber ich muss doch auch wieder immer in meinem Leben feststellen, dass wir mit allem kommen dürfen und auch sollen, aber wir oft nicht mit den wesentlichen, wichtigen Dingen zu Gott kommen und beten. Wisst ihr, die Epheser, die haben dieselben Lebensherausforderungen wie wir gehabt. Die lebten in einer säkulären Welt. Da gab es Single, Paare, Familien. Die hatten auch einen Beruf, hatten Verpflichtungen, Hobbys. Aber von all dem finden wir nichts im Paulusgebet wieder. Und bei Paulus ist es so erstaunlich, dass er davon nichts erwähnt, auch von sich selbst nicht, weil der Mann, als er diesen Brief schrieb und dieses Gebet betete, war er im Gefängnis. Es scheint also etwas zu geben, was wichtiger ist, größer ist als die Situation, die Paulus oder auch die Epheser gerade sich drin befanden. Und wir lesen, Paulus bittet um den Reichtum Gottes Herrlichkeit. Er betet nicht um äußerliche Stärke, Gesundheit, sondern dass wir innerlich durch den Geist stark werden. Er betet, dass Jesus in uns lebt. Wieso? Jesus lebt doch in uns. Nein, er betet es trotzdem, dass Jesus immer mehr Raum einnimmt und dass wir immer mehr in seiner Liebe verwurzelt sind. Also hier wird ganz deutlich, dass Paulus ein anderes Ziel hatte mit Gebet, als wir es oft haben. Paulus suchte etwas anderes, nämlich das, was bei Gott war und nicht das, was bei uns ist. Wisst ihr, Paulus war sich so klar. Kein Mensch hat, glaube ich, so krass das Evangelium verstanden wie er. Und er war sich sicher, hey, liebe Epheser und liebe FCG, eines Tages werden wir mit Gott zusammen in einem neuen Himmel leben. Auf einer neuen Erde werden wir mit ihm sein. Von Angesicht zu Angesicht. Frei von all unserer Schuld, all unseren Sorgen und all unseren Leiden. Und schon heute, sagt er, haben wir Anteil an dieser Herrlichkeit. Und was ist Paulus' Gebet? Dass ihre Augen dafür geöffnet werden. Denn wenn das geschieht, war Paulus sich so sicher, dann werden die Menschen anders beten. Dann werden die Menschen anders leben oder anders ihre Prioritäten setzen. Wir werden dann weniger um praktische Dinge beten. Gott, mach bitte, dass das bei der Arbeit gut läuft. Mach das mit meinem Kind gut läuft. Sondern wir werden uns mehr um die geistlichen Realitäten oder um die geistlichen Realitäten in unserem Leben beschäftigen. Und so können wir uns auch hier wieder die Frage stellen. Heute ist ein kleiner Check-up für euch. Hey, worum drehen sich deine Gebete? Und wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn es alltägliche Dinge in deinem Gebet sind. Aber drehen sie sich nur um alltägliche Sachen oder dreht es sich auch um geistliche Dinge? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott unsere alltäglichen Dinge wichtig sind. Jesus sagt, er kennt jedes Haar auf unserem Kopf. Aber durch diese alltäglichen Dinge, die uns so oft, so sehr beschäftigen, vergessen wir oft die geistliche Dimension in unserem Leben. Und gerade dafür ist doch Jesus gekommen, uns dort wieder mit hineinzunehmen. Und dies macht den Unterschied. Also wenn du zum Beispiel ein Problem hast und ins Gebet gehst, bittest du Gott, dass er dir eine geistliche Sicht darauf gibt, auf deinen blöden Nachbarn, der dich schon wieder so nervt? Hast du schon mal gebetet, hey Gott, gib mir mal eine geistliche Sicht auf diese Sache? Und anstatt dich nur zusammenzureißen, nicht ausfallen zu werden, könntest du zum Beispiel mal beten, hey Gott, hilf mir, geistlich damit umzugehen. Oder betest du überhaupt um diese geistlichen Dinge, um die Paulus für die Gemeinde in Epheser gebetet hat? Wisst ihr, von Jesus hören wir Folgendes. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wisst ihr, Jesus schimpft hier nicht mit den Menschen, dass sie sich Sorgen machen, dass sie sich mit alltäglichen Dingen beschäftigen. Das ist normal, wir sind Menschen. Aber Jesus macht uns klar, es wird uns nicht helfen. Es wird uns nicht helfen, wenn wir uns zu viele Sorgen machen. Aber das, Was hilft, sagt Jesus, ist, dass wir, wenn wir eine Reich-Gottes-Perspektive haben. Das, was wirklich hilft, ist, in unserem Leben eine Reich-Gottes-Perspektive zu haben. Das ist das, was die anderen Menschen nicht haben, sagt Jesus. Und deswegen sorgen sie und ängsten sie um alles. Aber bei euch ist das anders. Wir haben das neue Leben in Jesus Christus. Und welche Auswirkungen hat diese Wahrheit für unser Leben? Dass dieses neue Leben gekennzeichnet ist von einem Gott, der dich kennt, der dich sieht und der für dich sorgt. Diese Perspektive brauchen wir für unser Leben, sagt Jesus und auch Paulus. Das ist es, wonach wir uns im Gebet ausstrecken sollten. Das ist es, was wir im Ziel anvisieren sollten, dass wenn wir beten, uns Gott immer mehr seine geistliche Dimension öffnet. Immer mehr das Evangelium erkennen lässt, weil es eine Kraft ist, die unser Leben wirklich verändern kann. Wisst ihr, Paulus sagt, wir müssen erkennen, was wir in Jesus Christus haben. Und wir müssen verstehen, was für uns heute gilt. Und Paulus sagt, dafür bete ich. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Was ist dein Hauptanliegen, wenn du betest? Wenn du vor deinen Gott kommst? Paulus gibt uns 3 lohnenswerte Ziele, die wir lernen können, auf die wir uns ausrichten können und die unser Gebetsleben verändern und dadurch wirklich zu einer Lebensquelle in unserem Leben werden. Er gibt uns das Ziel, in unserem Gebet Gott, den Vater, immer besser zu erkennen und kennenzulernen, dass sich dieses Verhältnis vertieft. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kennst diesen Vater gar nicht. Du kennst diesen Gott gar nicht. Hey, und Gott sagt, kein Problem. Hey, fang an zu beten. Fang an zu bitten, dass er sich dir zeigt, als Gott, als dieser liebende Gott. Das zweite Ziel, das so lohnenswert ist und Paulus uns gibt, ist, Gebet sollte das Ziel haben, dass wir durch das Gebet immer abhängiger werden von Gott. Hey, und wenn es dir schwerfällt, Gott Kontrolle abzugeben, wirklich Gott anzuflehen, dass er dir hilft, dann ist es vielleicht für dich mal dran, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Hey Gott, warum fällt es mir so schwer, dir zu vertrauen? Warum fällt es mir so schwer, mich abhängig zu machen von dir? Oder vielleicht möchte er dir auch Bereiche in deinem Leben zeigen, wo er sich wünscht, dass du dich mehr mit ihm verbindest. Und das dritte Ziel ist, dass wenn wir mit ihm beten, das Ziel haben sollten, einen geistlichen Blick auf unser Leben zu bekommen. Hey, du hast vielleicht ein Problem auf der Arbeit, mit einem Menschen, vielleicht sogar mit dir selbst oder eine schwierige Situation. Paulus sagt, das Wichtigste, was du in dieser Situation wissen und kennen musst, ist das Evangelium. Das Wichtigste, was du in dieser Situation brauchst, ist, Jesus zu kennen. Zu wissen, dass er da ist, wer er ist und wer er für dein Leben ist. Alles andere kommt daraus, weil nur das Evangelium die Kraft ist, zu retten und selig zu machen. Es ist nicht einfach die Lösung, sondern es ist im Gebet das Ziel, ihn zu suchen, ihn immer mehr zu erkennen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dieses Gebet von Paulus für die Epheser auch dein Gebet werden. Nimm dir mal Zeit in deiner kommenden Woche, vielleicht dein Gebet zu beobachten, mal zu reflektieren und zu schauen, hey, sind diese 3 Ziele eigentlich in meinem Gebet wiederzufinden? Und ich ermutige dich, dieses Gebet zu beten, das zu deinem Ziel zu machen. Und ich verspreche dir, es wird so eine Lebensquelle in deinem Leben, die vieles oder alles in deinem Leben verändert. Paulus hat uns das vorgelebt. Jesus hat uns das vorgelebt. Ich durfte das auch schon an der einen oder anderen Stelle erleben. Und Gott lädt dich ein. Er ist der liebende Vater. Komm zu ihm. Empfange. Er ist dein Gott, der dich liebt, der für dich ist und der eine Dimension für dich bereithält, die diese Welt nicht kennt. Ihr Lieben, wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Und wie ich es gerade eben schon angekündigt habe, du hast jetzt die Möglichkeit, zu Gott zu gehen und zu sagen, Daniel hat gut gepredigt oder nicht gut gepredigt. Nein, du hast jetzt die Möglichkeit, auf Gott zu reagieren. Und vielleicht, hey, hast du dich heute wieder erwischt, oh, jetzt geht's wieder ums Gebet. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal gebetet habe. Hey, der Vater wartet immer mit offenen Armen. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Du darfst wissen, er ist da und er wartet auf dich. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir eine Gemeinde des Gebets werden, in der Kraft ausgeht. Und hey, es fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Du hast gleich die Möglichkeit, für dich zu beten. Manchmal ist es gut, wenn andere für uns beten und was freisetzen. Aber ich möchte dich ermutigen, geh zu Gott. Nutze diese Zeit, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass Gebet nicht etwas ist, was öde, langweilig ist, sondern eine Lebensquelle für unser Leben, weil wir uns darin mit dir verbinden. Und ich danke dir, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, sondern dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir darin wachsen, damit wir dadurch lernen und mündige Söhne und Töchter werden. Herr, du kennst uns, unser Herz, wie es manchmal verunsichert ist, abgelenkt ist, mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und doch lebt dein Geist in uns. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns ganz neu zu dir ziehst, uns ein Bewusstsein schaffst, was im Gebet vor uns drin liegt, Herr. Ich danke dir, dass du uns darin begegnen möchtest, uns nicht enttäuscht, sondern dass du nur darauf wartest, dass das Gebet etwas ganz Neues, Kräftiges in unserem Leben wird. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen auf seinem Weg und dich bitten, Herr, dass du uns begleitest und uns dieses Bewusstsein schenkst, dass du Jesus Christus Herr bist und das Evangelium in uns lebt. Amen.